Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Vor wenigen Tagen sorgte Wirtschaftsminister Martin Kocher für Empörung, als er vorschlug, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten würden, gäbe es für den Staat weniger Grundsozialleistungen zu zahlen. Der Aufschrei war groß, Kocher ruderte zurück. Es sei nie sein Ziel gewesen, Sozialleistungen von Menschen, die es brauchen, zu kürzen. Vielmehr gehe es um steuerliche und abgabenrechtliche Richtlinien. Diese machten es in Österreich seiner Meinung nach oft unattraktiv, mehr zu arbeiten, da der Gehalt sich nicht notwendigerweise ebenso erhöhe. Zu Gast ist Sonja Föger-Kalschmidt, Landtagsabgeordnete der SPÖ und Frauenvorsitzende des ÖGB. Es arbeiten großteils Frauen in Teilzeit. Verstehen Sie die Aussage von Wirtschaftsminister Kocher?
Na, in keinster Weise. Und vor allem diese Aussage hat wirklich für unglaublich viel Wirbel gesorgt. Und das Wichtigste aus meiner Sicht wäre mal zuerst zu klären, was ist denn Teilzeit? Weil wenn wir von Vollzeitbeschäftigung reden, reden wir von 35 Stunden oder mehr und das ganzjährig. Also das ist nicht dieser klassische Teilzeitjob nur gedacht von 20 Stunden, sondern das ganzjährige ebenfalls. Und da haben wir wirklich ganz viele Branchen, wo Teilzeit nur möglich ist. Und das ist zum Beispiel der Tourismus, der Sozialbereich oder der Handel. Vor allem, weil ja da die Arbeitszeit in die Randzeiten gerückt werden und durch das eigentlich viele Teilzeitstellen geschaffen werden. Von Arbeitgeberseite. Und das ist natürlich, es klingt nämlich so, die sind sozusagen, man sucht sich das selber aus, diese Teilzeit, und das ist ja nicht, also ganz selten der Fall. Mhm. Viele Stellen werden in Teilzeit ausgeschrieben, viele sind gar nicht möglich. Wenn wir nämlich schauen, im Sozialbereich, da sind auch die Belastungen hoch. Und wenn wir uns überlegen, dass eine Lebensarbeitszeit von 40 Jahren und mehr angedacht werden muss, nachher müssen die Menschen, auch junge Menschen, mit ihrer Kraft und Energie haushalten. Und vor allem, es braucht auch dementsprechend Arbeitsangebote, die die Gesundheit sozusagen sichern.
Als abseits davon, dass es sehr oft nur Teilzeitjobs in manchen Branchen gibt, gibt es auch schon sehr lange die Forderung nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, die überhaupt erst einen Vollzeitjob oder einen 35-Stunden-Job erlauben. Warum geht da eigentlich tatsächlich nichts weiter? Diese Forderung existierte schon sehr lange.
Ja, offen gesagt, da die Forderungen existieren lange und da ist schon viel auch geschlafen worden von dem her und verschlafen worden. Die Kinderbetreuungseinrichtungen und Kinderbildungseinrichtungen, die haben in Tirol zum Beispiel, da gibt's im Durchschnitt haben wir 38 Tage Schließzeit. Und das entspricht einfach nicht einer Beschäftigung. Weil wenn ich jetzt im Schnitt 5 Wochen Urlaub habe und ich habe 38 Schließtage bei der Kinderbetreuung, wie soll sich das dann ausgehen? Wie soll sich zum Beispiel ausgehen, wenn eine Kollegin hat mir zum Beispiel gesagt, der Kindergarten öffnet um 8 Uhr und ihre Stelle, also die Stelle, die sie hätte sollen antreten, die beginnt um 8. Da braucht es viel Flexibilität von Arbeitgeberseite, da braucht es Unterstützung, Ausbau und vor allem in den Randzeiten, weil die Nachmittagsbetreuung ist zum Teil rückläufig. Die ist auch sehr kostspielig. Und es ist verständlich, es sagen viele Frauen zu mir, wenn ich jetzt die Nachmittagsbetreuung zahlen muss, es sind ja viele Kinder auch aus diesem Grund, weil es eben sehr kostspielig ist, wieder abgemeldet worden und diese Strukturen gehen ja wieder verloren. Wenn ich das zahlen muss, nachher bleibe ich doch gleich daheim. Und das ist nachvollziehbar, das muss man einfach sagen.
Jetzt gehen wir davon aus, es gäbe dieses Betreuungsangebot, das zeitlich passt. Sie haben es bereits gesagt, deshalb gibt es ja noch lange nicht für jeden Teilzeitjob einen Vollzeitjob. Was sagen Sie diesen Unternehmern, die nicht alle Teilzeitkräfte auf Vollzeit aufstocken wollen oder können, bloß weil es derzeit Facharbeitermangel gibt, oder eben den Politikern, die jetzt Menschen auffordern, mehr Vollzeit zu arbeiten?
Ja, dementsprechend muss man eben auch da einiges verändern. Und zwar, es gibt zum Beispiel diese Mehrarbeit und die Mehrarbeit wird ja bei Teilzeitbeschäftigten letztendlich nur mit 25% zusätzlich abgegolten. Wenn wir da 50% erhöhen, also den Mehrarbeitszuschlag, dann werden alle eher gefordert sein, dass es mehr Vollzeitstellen oder dass die Stunden erhöht werden. Gleichzeitig braucht so ein Rechtsanspruch auf Vollzeit. Wenn nämlich eine Stelle ausgeschrieben wird und jemand hat Teilzeit, dann müssen einfach die bevorzugt werden, damit die mal als erstes die bereits die bestehenden Mitarbeiter, dass die ihre Stunden erhöhen können. Weil ich kann jetzt nur aus der Praxis reden und vor allem im Sozialbereich geben es die Strukturen teilweise einfach nicht her. Wir haben ganz viel, zum Beispiel im Gesundheitspflegebereich, wo an den Abenden Dienste, wo geteilte Dienste sind, wo gar keine Vollzeitstelle möglich ist. Und überall da, wo es nicht möglich ist, oder wir brauchen ja nur vom Tourismus reden, da haben wir keine ganzjährige Beschäftigung in ganz vielen Bereichen, vor allem in Tourismuszentren. Mhm. Und da muss man letztendlich sich überlegen, dass man mit der Arbeitszeit nach unten geht. Überall da, wo es ganz schwierig ist, dass man überhaupt Vollzeit anbieten kann als Arbeitgeber, muss man sich überlegen, was müssen wir denn da machen? Und vor allem, da braucht es aus meiner Sicht bei den Arbeitgebern einfach mehr Flexibilität.
Mhm. Derzeit Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Und die Politik besinnt sich wieder sehr stark auf die Arbeitskraft der Frauen. Die unbezahlte Arbeit von Frauen wird aber weiterhin überhaupt nicht gewertschätzt. Pensionszeiten sind an die von Männern angepasst worden. Ist das nicht eine große Geringschätzung der weiblichen Care-Arbeit oder umgekehrt formuliert, würden mehr Männer Kinder und Angehörige betreuen, wäre diese Arbeitszeit dann auch noch unbezahlt?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, dann wäre das so möglicherweise bezahlt, würde man das so da schneller reagieren auf das Ganze. Aber was wir brauchen diesbezüglich einfach dringend, dass diese Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit, dass das aufgeteilt wird in der Familie, dass das gerecht aufgeteilt wird und dass das auch von den Arbeitgebern und von der Politik diesbezüglich mehr gefördert wird. Wenn man die Arbeitszeiten, wir brauchen es uns ja nur überlegen, ganz viele Frauen machen dann einen Halbtagsjob und Männer einen Vollzeitjob. Wenn man das jetzt 20 Stunden und 40 Stunden, dann sind wir auf 30 Stunden. Da könnte man sich zum Beispiel die Arbeit deutlich besser aufteilen, diese unbezahlte Arbeit, und Frauen würden in der Pension nicht so schlecht aussteigen.
Mhm. Immer noch bekommen Frauen auch sehr oft weniger Geld als Männer für exakt die gleiche Tätigkeit. Warum ändert sich in puncto Transparenz auch irgendwie noch nichts in den Unternehmen?
Da muss man dazu sagen, in Bezug auf die Transparenz, das ist in Österreich auch etwas zahnlos, das Ganze. Wir haben bereits eine Transparenz, wir haben ein Gesetz diesbezüglich, aber das, wenn wir uns jetzt das anschauen, wie es andere Länder machen, und in Schweden, da gibt es ein ganz, ganz strenges System bezüglich der Transparenz. Da gibt es so Strafen, das muss man dazu sagen, ich halte normalerweise nicht wahnsinnig viel von Strafen, ich finde nämlich, dass ein Fördersystem immer besser ist, aber in Schweden zum Beispiel, da gibt's ab 25 Mitarbeiterinnen in Betrieben, ist ein verpflichtender Einkommensbericht, der wird auch kontrolliert, da werden auch die Maßnahmen kontrolliert, wenn eine Diskriminierung von Frauen festgestellt wird. Da schaut man wirklich ganz genau, und da gibt's so, wenn jemand zum Beispiel den Einkommensbericht nicht macht, da gibt's überall rigorose Strafen von dem her. Aus meiner Sicht, wir müssen da deutlich mehr fördern, frauenfördernde Maßnahmen in Betrieben. Und ja, wenn wir jetzt Schweden anschauen, die haben halt 10% Einkommensunterschied, also diesen Gender Pay Gap, und bei uns sind es halt 18. Mhm. Und diese Maßnahmen wirken offensichtlich.
Warum hat man eigentlich dann immer noch das Gefühl, dass viele Frauen gar nicht bereit sind, für ihre Rechte einzustehen, beziehungsweise immer noch für die Rechte von Männern zurückzustehen und nichts zu sagen? Warum ist das bei uns so?
Naja, wir haben schon festgefahrene Rollenbilder. Ich muss jetzt einfach sagen, in Tirol haben wir die Hammer. Und was ich aber gesehen habe, ich glaube, wir brauchen Vorbilder. Es gibt einfach Frauen, die die preschen vor und Frauen, die treten ein für die Rechte und die können schon andere Frauen ermächtigen dazu. Dass sie sich zum Beispiel, ein Beispiel, ich kann Ihnen jetzt ein Beispiel sagen. Mir hat eine Kollegin gesagt, sie wollte immer eine Lohnerhöhung und hat immer gewartet auf den richtigen Zeitpunkt. Und hat sich immer wieder, dann hat sie sich gedacht, na, heute ist der Chef wieder so gut gelaunt jetzt und heute ist der falsche Augenblick. Der wird nie kommen, der richtige Augenblick. Der richtige Augenblick ist sofort und jetzt. Und ich glaube, wir müssen vielen Frauen einfach kommunizieren. Ihr müsst euch selbst ermächtigen. Ihr müsst schauen, ihr müsst eintreten für eine Lohntransparenz und vor allem über Geld reden. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, was verdienst du? Weil wir kommen mir sonst drauf, dass es diese Einkommensungerechtigkeit überhaupt gibt. Das erfahre ich ja erst, wenn ich den Kollegen erfrage und zufällig erfrage, dass er andere Einstufung gekriegt hat oder dass man Vordienstzeiten angerechnet hat. Man wird das nie sonst erfahren. Deshalb über Geld reden und vor allem darüber zu reden, dass man Lohnverhandlungen macht, dass man wirklich einsteht. Und ich denke mal, wir müssen gegenseitig, wir Frauen müssen uns gegenseitig ermächtigen, unterstützen und ja, gemeinsam auftreten.
Und wann denken Sie, das ist die Tiroler bzw. österreichische Gesellschaft bereit für tatsächliche Gleichberechtigung? Wann muss man sowas überhaupt nicht mehr diskutieren?
Naja, es gibt also vom Wirtschaftsforum so eine Zahl, das ist angeblich in 132 Jahren, habe ich gelesen. Das ist uns natürlich zu lang. Ich glaube, dass ganz viele bereit wären. Ich merke auch in der jüngeren Generation, dass es ein Umdenken gibt. Und was ich auch oft her, sobald man viel in Diskussion geht, da kann man wirklich ein Umdenken bewirken. Und ja, wir dürfen auf keinen Fall auf diese 132 Jahre warten. Es hat eh schon so wahnsinnig lang gedauert, bis es überhaupt seinen Weltfrauentag gegeben hat. Das ist jetzt 112 Jahre her.
Mhm. Frau Vöger-Karlschmidt, danke für das Gespräch.
Danke.
Als Fasching, Fasnacht, Karneval oder auch als fünfte Jahreszeit werden jene Bräuche bezeichnet, mit denen die Zeit vor der 40-tägigen Fastenzeit gefeiert wird. Wamperlerreiten in Axams, Blochziehen in Fis oder einfach nur Rosenmontagsfaschingsball. Fans des närrischen Treibens sind begeistert. Doch was steckt hinter diesen Bräuchen? Die Volkskundlerin Petra Streng ist Buchautorin und berät zum Thema Volkskultur. Herzlich willkommen. Was ist denn der Unterschied zwischen Fasching und Fasnacht oder gibt es überhaupt einen?
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Fasching und Fasnacht ist dasselbe. Es geht eigentlich bei beiden um das Ausleben kurz vor der streng, zumindest in früheren Zeiten, streng reglementierten Fastenzeit. Also hier kann man sich noch einmal ausleben. Und der Unterschied in der Sprache besteht eigentlich nur darin, dass Fasching eher im Deutschen, also in süddeutschen Sprachen gebraucht wird. Und bei uns ist es die Fasnacht. Aber im Prinzip geht es um die Zeit vor der Fastenzeit.
Mhm. Warum gibt es denn eigentlich so unterschiedliche Fasnachtbräuche in unterschiedlichen Teilen Tirols?
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass gerade die Fasnachtsbräuche, die traditionellen, wenn man sie mal so nennen will, vor allem im Tiroler Oberland sind. Also im Tiroler Oberland und Innsbruck-Umgebung. Im Unterland ist es da eher dürftig. Da feiert man eher den Fasching, so wie in Kufstein, Schwarz oder Jembach. Aber die Unterländer lassen uns nicht aus, die Oberländer sozusagen, sondern die haben dafür ein ausgeprägtes Berchten- und Krampusbrauchtum.
Und aus welchen Gründen ist das unterschiedlich in verschiedenen Orten? Ist es eine Art Wettbewerb, der vielleicht irgendwann einmal in verschiedenen Regionen unter den verschiedenen Orten entstanden ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, es ist kein Wettbewerb. Der Wettbewerb ist jetzt da, wo man mit Argusaugen schaut, wie die Nachbargemeinde das macht. Aber es hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Die anderen haben mehr Moderne hineingenommen. Die anderen haben ihre traditionellen Momente wieder aufgenommen. Und so kommt es eigentlich zu unterschiedlichen Ausformungen. Und das sind zum Teil auch für Fachleute nur minimale Unterschiede, sei es in den Kostümen oder sei es in einem gewissen Tanzvorgängen.
Das ist ja sehr aufwendig. Es gibt ja wahnsinnig schöne traditionelle Masken, etwa den Spiegeltuxer bei den Matschkerern. Was hat denn dieser genau für eine Rolle? Warum sieht denn der genau so aus? Und gibt es vielleicht noch andere Beispiele, warum bestimmte Masken, warum die Wamperler genau so ausschauen zum Beispiel?
Da muss man zurückgehen in die Kulturgeschichte. Man darf nicht vergessen, ich meine, es ist ja in keiner Gemeinde, auch nicht in Dauer oder ab, sagen wir mal so, die Idee gekommen, wir machen unseren Spiegeltuxer so oder so. Sondern man hat sehr viel aus dem Barocktheater übernommen, auch von der italienischen Volksoper. Und es ist so gewissermaßen als Kulturgut dann in die Fasnacht hineingekommen. Das ist der eine Grund, deswegen auch diese opulenten, eben gerade bei den Spiegeltuxern, diese opulenten Aufbauten, gerade auf dem Kopf, also den Schein, wie man es auch nennt. Und da kommen Symbole dazu, die unmittelbar mit dem Katholizismus, mit der Fastenzeit zu tun haben, gerade die Spiegel. Es geht nämlich darum, was soll man tun in der Fasnacht? Man kann sich noch einmal so richtig ausleben und dazu gehört auch die Eitelkeit. Und die Spiegel symbolisieren die Eitelkeit. Und so wie beim Blochziehen, der Hahn, der symbolisiert die Wollust. Das sind alles Sachen, die man nur noch in der Fastenzeit ausleben kann.
Verändern sich diese Bräuche eigentlich jetzt noch mit der Zeit oder bleiben sie bestehen, wie sie eben seit damals waren?
Bräuche müssen sich verändern, sonst haben sie kein Leben. Also ich sage immer das einfache Beispiel, wenn man früher die Möglichkeit gehabt hätte, einen Fasnachtswagen mit einem Traktor zu transportieren, dann hätte man es genutzt. Früher waren es halt Fuhrwerke. Also die Fasnachten gehen auch immer mit der Zeit und ein ganz treffliches Beispiel dafür sind bei allen Fasnachten die Labra-Gruppen, also so eine Art Bänkelsänger, die das Dorfgeschehen, das landespolitische Geschehen, aber auch die Weltpolitik aufs Korn nehmen. Und da ist man aktuell und das ist moderne und nur dadurch lebt ein Brauchtum.
Stichwort Frauen, es dürfen ja jetzt auch Frauen mitmachen, oder?
Nur bei den Schellenschlagerinnen im Batsch, die auch das immaterielle Kulturerbe bekommen haben. Ansonsten sind Frauen im Hintergrund. Also die machen, sagen wir mal so, das Kostüme nähen und so weiter. Wobei man in Sautens auch sagen muss, dort nähen zum Beispiel auch die Männer. So ist es nicht. Aber das ist eine sehr komplexe Geschichte. Es war vornehmlich die Kirche, die die Frauen zunehmend hinausgedrängt hat. Wobei immer mein schönstes Beispiel ist Weiberfasnacht, die ja sagt man immer so in den norddeutschen Raum hin. Aber wir haben ein Beispiel schon aus dem 16. Jahrhundert, also vor vielen Jahrhunderten Jahren aus Ladis im Oberen Gericht, wo es eine Weiberfasnacht gegeben hat. Und wo die Männer gewarnt worden sind, auf die Straße zu gehen, weil die Frauen verschleppt sind ins Wirtshaus. Also es hat es auch damals bei uns schon gegeben.
Am Mittwoch ist Aschermittwoch und damit Beginn der Fastenzeit. Wie wichtig ist denn diese Tradition, also die Fastenzeit noch in dieser Zeit, in der aktuellen, mit einem ständigen Plus bei Kirchenaustritten?
Ja, man muss dazu auch wieder ein bisschen zurückgehen. Der Aschermittwoch war früher nicht so streng reglementiert, sondern manche Fasnachtsgruppen auch in Tirol haben sich sozusagen eine Auszeit oder ein Verlängern ausbedungen und haben den Naz vergraben oder den Fasching verbrannt, erst am Aschermittwoch nach der Messe. Also einfach ein bisschen hinauszögern. Und inzwischen ist das ganze Jahr auch abgelöst worden vom mehr oder weniger opulenten Heringschmaus. De facto ist es halt so, dass man als volkskundlicher Hinsicht einfach das beobachten kann. Die strengen Reglements von der Kirche gibt es nicht mehr. Früher hat es ja die Heiratsverbote gegeben. Es hat die Tanzverbote gegeben. Man hat sogar verboten, dass man zwischenmenschlichen Verkehr ausüben darf. Und inzwischen hat sich das so geändert, dass manche Leute sagen einfach, ja, wir nehmen die Fastenzeit als Auszeit, ein Wellnessurlaub sozusagen.
Frau Streng, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzuhören in einem Podcast und nachzusehen auf tt.com.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.